Teilweise ist es so, dass in Usbekistan viele Trockenfrüchte produziert werden, die in die Türkei exportiert werden und die dann einfach umgelabelt werden und dann weiter nach Europa kommen, weil die diese Hürden nicht alleine meistern können. Und dabei sollen natürlich diese Projekte im Gesamten helfen, zu zeigen, was gibt es denn für Anforderungen, was müsst ihr erfüllen. Und da sollen auch die Unternehmen merken, internationale Normung kann mir dabei helfen, dass meine Güter wahrgenommen werden.
Herzlich willkommen zum Ameisentalk, die Normung gestern, heute und morgen. In losen Folgen erzählen wir euch hier mit verschiedenen Gästen die Normung von verschiedenen Blickwinkeln. Ihr hört die Folge vom August 2024. Wir haben pünktlich für die Reisesaison eine Reisefolge für euch aufgenommen, und zwar zum Thema Normung gestern. In dem Format gehen wir der Frage nach, ob es ein Leben vor der Norm gab und wie man es sich wohl vorstellen muss, oder im heutigen Fall, ob es ein Leben vor der Norm gibt und wie es wohl aussieht. Meine heutige Gästin ist eine meiner absoluten Lieblingskolleginnen, und zwar nicht nur, aber auch, weil wir denselben Vornamen haben. Und ich freue mich total, dass du da bist. Schön, dass du hier im Podcast bist, liebe Amelie.
Danke, Amelie, dass ich hier sein darf.
Es ist immer noch ein bisschen weird, wenn so Amelie mit Amelie spricht oder wenn wir so in einem gemeinsamen Call sind und eine Amelie angesprochen wird und ich mir immer überlegen muss, ob das jetzt ich bin oder ob du das bist. Aber das muss euch nicht weiter stören. Ich hoffe, ihr könnt unsere Stimmen halbwegs unterscheiden. Genau, pünktlich zur Reisezeit wollen wir eine Reisefolge aufnehmen. Du reist ziemlich viel im Auftrag der Normung in der Welt herum. Das tun viele KollegInnen, wenn sie zum Beispiel ISO-Gremien leiten oder auch schon europäische Gremien. Dann ist man in Europa viel unterwegs. Du reist auf eine ganz andere Art und Weise, nämlich in sogenannten Twinning-Projekten. Was ist das denn?
Ja, es geht nicht nur um Twinning-Projekte. Ich würde es verallgemeinern als Beratungsprojekte, in denen wir Normungsinstitute in anderen Ländern beraten. In einigen speziellen Fällen sind es Twinning-Projekte, das heißt dann, dass wir uns gegenseitig beraten. Das kommt darauf an, also ich mache beides. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass ich mit Normungsinstituten in anderen Ländern zusammen Prozessverbesserungen herausarbeite. Und herausarbeite, wo sind gerade Probleme, die man vielleicht lösen könnte, was habe ich für Ideen, was haben andere Kollegen aus anderen Normungsinstituten, wiederum anderer Länder für Ideen, um gemeinsam zu schauen, wie kann man jetzt weitermachen. Und da ist ja jedes Normungsinstitut an einem ganz anderen Stand. Und das ist auch das Interessante für mich, in jedem Land wieder neu zu entdecken, okay, wen haben wir hier, was haben wir hier für einen Stand, wie ist die Wirtschaft in dem Land, was passiert hier gerade, was brauchen die? Also es geht nicht darum, unbedingt unsere Lösung zu verkaufen und zu sagen, mach's doch einfach so wie wir, bei uns funktioniert das super. Nee, das ist ein ganz anderes Land. Das heißt, es ist erstmal viel schauen, was passiert hier eigentlich gerade. Man könnte sich das ein bisschen analog zur Unternehmensberatung vorstellen, nur dass es eben natürlich in einem anderen Kontext passiert.
Über was für Länder reden wir hier gerade? Also in welchen Ländern bist du so unterwegs?
Also aktuell bin ich in Usbekistan, davor auch in Namibia und in Aserbaidschan. Also das waren die großen Projekte, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Auch mit einigen anderen Kolleginnen aus dem Haus, teilweise in Usbekistan, jetzt nicht in so großem Maße mit anderen Kollegen.
Wie muss ich mir sowas vorstellen? Also sagt das usbekische Normungsinstitut, wir brauchen mal Hilfe, hat jemand Lust, uns zu helfen? Oder ist das beidseitig, dass DIN sagt, hat jemand Bock, mit uns zusammenzuarbeiten? Wir würden gerne mal gucken, wie es im Rest der Welt aussieht. Wie muss ich mir sowas vorstellen?
Also das passiert auf unterschiedliche Arten und Weisen, aber meist sind diese Projekte gefördert durch die öffentliche Hand. Also entweder das sind EU-Projekte, das sind dann die sogenannten Twinning-Projekte. Das war in Namibia oder in Aserbaidschan zum Beispiel der Fall. Jetzt im Fall von Usbekistan ist das ein Projekt des BMWK, wo die Qualitätsinfrastruktur eines Landes gefördert werden soll. Und Normung ist ja ein Bestandteil der Qualitätsinfrastruktur. Neben Themen wie Grundlagen, chemisch-physikalische Grundlagen, das macht dann die Metrologie, nachgelagert nach uns der Zertifizierung, Akkreditierung und auch Marktüberwachung, ist das ein Bestandteil. Und in vielen Ländern ist auch das Bewusstsein darüber groß oder wird größer, dass das ein ganz wichtiger Bestandteil ist für den internationalen Handel, eben diese Qualitätsinfrastruktur. Und dass man dort genauer hinschauen sollte, um dann auch international auf der Bühne vertreten zu sein. Und diese Länder können natürlich auch Interesse anmelden oder sollten sie auch. Also das ist schon der Ausgangspunkt. Und gefördert werden dann aber natürlich Länder, die von besonderer Relevanz auch für Deutschland sind. Länder, an denen Deutschland auch ein besonderes Interesse im Sinne des Handels hat oder der Partnerschaft, der Kooperation, vielleicht wo es auch geschichtlich Berührungspunkte gibt. Aber es kommt natürlich auch vor, dass wir andere Anfragen von anderen Ländern bekommen. Bitte helft uns doch, wir haben Fragen. Und dann müssen wir immer schauen, inwieweit wir da unterstützen können, ob es vielleicht auch nur mal ein einmaliger Vortrag ist oder einfach mal ein paar Mails beantworten oder wann es wirklich zu einem Beratungs- oder Twinning-Projekt kommt. Aber ich habe auch schon neulich eine Anfrage bekommen aus Saudi-Arabien auf LinkedIn. Hey, wir haben hier ein Projekt mit dem Saudi-Arabischen Normungsinstitut. Kannst du dann da nicht mitmachen? Also wir müssen dann immer genau schauen, worum geht es und passt das auch zu uns, ne? Aber die Anfragen sind vielfältig oder das Interesse ist vielfältig.
Das klingt extrem spannend und das klingt vor allen Dingen so, als würdest du da auf diese Weise Länder kennenlernen, die man jetzt nicht unbedingt auf der Urlaubs-To-Do-List hat. Wie war denn Usbekistan? Magst du das erzählen? Also wie sieht das so aus, wenn du da hingehst? Wen triffst du da? Wie viel Zeit verbringst du da? Was machst du dort mit den KollegInnen und was machst du nicht?
Also bei Usbekistan war es tatsächlich sehr lustig, weil ich es erst auf der Urlaubs-To-Do-List hatte und es dann auf meine Arbeits-To-Do-List gekommen ist. Ich habe Kollegen davon erzählt, dass ich nach Usbekistan reise und die waren schon so in dem Film, aha, Amelie berät da wieder irgendwo, die fährt da irgendwo hin. Haben das dann mit der PTB, mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, irgendwie bei einem lockeren Gespräch besprochen. Und dann hieß es, ja, und dann kann sie doch da auch in einem Normungsinstitut dieses und jenes machen. Und sind dann auf mich zugekommen. Dann habe ich gesagt, ja, das kann ich auch gerne machen nach meinem Urlaub. Von daher war ich zunächst tatsächlich nur einen Tag zum Kennenlernen da am Rande meines Urlaubs und habe so ein bisschen abgeklärt, ne, wo steht ihr gerade, was wünscht ihr euch, was ist die Erwartungshaltung. Und dann müssen wir natürlich auch immer schauen, wie viele Kapazitäten haben wir. In einigen Projekten steht das schon vorher klar fest. In anderen Projekten entwickelt sich das auch so ein bisschen. So war das jetzt auch in Usbekistan, dass dann gesagt wird, okay, wir brauchen jetzt doch noch mal mehr Zeit, wir haben doch viele Themen. Ich glaube, das müssen die Projektleiter ja auch erstmal so ein bisschen einschätzen oder ich muss das einschätzen. Und dann war ich das zweite Mal mit einer Kollegin, mit der Sabrina Mann, die ja auch schon im Podcast war, eine Woche dort. Das ist so die übliche Zeit, dass man, wenn man einen Präsenzeinsatz hat, eine Woche erstmal vor Ort ist, verschiedene Agendapunkte hat, sich verschiedene Themen anguckt und dann natürlich schaut, müssen wir da noch mehr in die Tiefe gehen? Reicht das jetzt schon aus? Man hat natürlich auch teilweise Termine per Web. Ich muss allerdings sagen, auch aus meiner Erfahrung in Corona, bei solchen Beratungsprojekten bringen diese Termine nicht so viel bis wenig. In einigen Ländern ist die Internetverbindung gar nicht so stabil. Mhm. Also das habe ich tatsächlich jetzt schon bei all meinen Projekten erlebt, dass man dort gar nicht so einfach Webkonferenzen teilweise machen konnte. Die Sprachbarriere ist natürlich in einigen Ländern da und es geht viel ums Gespräch. Es geht ja nicht nur um Präsentieren, das kann man auch per Web machen, so machen wir es zur Info, sondern es geht darum, Fragen zu stellen. Und dann, nachdem man sich ein Bild gemacht hat, wie ist die Lage, dann konkrete, spezifische, also auf deren Fall bezogene Empfehlungen abzugeben.
Wir sprechen ja jetzt hier über Normungsinstitute, also über normungsinstitutsübergreifende Unterstützung und nicht über Normungsinhaltsunterstützung. Also woraus besteht diese Bestandsaufnahme? Ich gehe mal nicht davon aus, dass du dir einzelne Dokumente anschaust und guckst, haben die da das Komma richtig gesetzt, sondern dass du eher dir die Prozesse anschaust. Und was guckst du dir da an?
Genau, das ist eigentlich eine super spannende Rolle für mich, weil ich jetzt in einer ganz anderen Rolle auch mal als Expertin fungieren darf. Normalerweise bin ich ja die Überwacherin des Prozesses und die anderen sind die Experten. Und jetzt bin ich hier als Expertin für den Normungsprozess. Und erstmal schauen wir uns natürlich an, was gibt es denn eigentlich für Gesetze oder Verordnungen, die den Bereich betreffen, da es ganz, ganz häufig so ist, dass die Normungsinstitute staatlich sind und Bestandteil zum Beispiel des Wirtschaftsministeriums im weiteren Sinne. Das ist ja bei uns anders und das ist natürlich ganz wichtig, um zu verstehen, was müssen die eigentlich liefern nach oben oder was sind die Erwartungen und darauf müssen wir auch eingehen. Und wie viel Spielraum haben die dann vielleicht auch Vorschläge nach oben zu machen und zu sagen, hey, wir haben jetzt hier gemeinsam überlegt, wir wollen es doch anders machen, ne? Den Spielraum muss man ja auch erstmal ausloten. Und dann schauen wir uns wirklich genau das an, wie ist der Prozess? Also vom Antrag, wer kann eine Norm vorschlagen, was passiert denn dann und so weiter und so fort bis zur Überarbeitung oder Zurückziehung, viele Themen. Aber was natürlich dann auch sehr interessant ist für uns, ist ISO. Also in welcher Kapazität sind die Länder bei ISO schon aktiv? Die sind ja oft schon National Standards Body, aber wie füllen sie das aus? Werden ISO-Normen übernommen? Oft gibt es noch gar keinen aktiven Spiegelprozess, dass man wirklich während der Erarbeitung schon an ISO-Normen mitarbeitet, sondern man ist dann eher dabei, die nachträglich zu übernehmen und dann diese Möglichkeit zu zeigen, hey, so könnt ihr aktiv mitarbeiten. Und das kann auch ein Argument für euch sein, die Stakeholder zu überzeugen, bei euch mitzumachen. Denn das ist leider ganz häufig der Punkt. Stakeholder Involvement ist eigentlich immer ein Modul, was wir anbieten. Warum sollten die Leute bei uns mitmachen? Die sagen oft, ja, ihr bei DIN, euch gibt schon über 100 Jahre, die Leute kennen euch, das ist gesetzt. Aber wir, uns kennt gar keiner. Wir müssen die Leute erstmal überzeugen, dass wir einen Mehrwert bieten, was wir bieten. Und das ist teilweise gar nicht so einfach. Und da muss ich auch immer nur sagen, hey, natürlich ist das bei uns auf anderer Ebene so, aber auch wir müssen immer wieder darüber sprechen, was wir anbieten, warum das wichtig ist. Ich nehme auch wahr, dass die National Standards Body teilweise so ein Bild haben, bei DIN ist alles perfekt. Und in Deutschland ist alles perfekt. Da läuft sowieso nie was falsch. Und ich möchte eben in der gemeinsamen Zusammenarbeit auch vermitteln, hey, das sind Challenges, die kennen wir auch und so haben wir die angegangen oder so lösen wir die.
Ich wollte gerade sagen, also was du beschreibst, das klingt sehr nach dem, was ich auch jeden Tag tue, Leuten zu verklickern, was Normung ist, was sie davon hätten, wenn sie mitmachen, was sie verpassen, wenn sie nicht mitmachen, zu wissen, dass sie mitmachen können, dass das eben nicht irgendwie der Normungsgott ist, der sich ab und zu räuspert, dann fällt da so ein Dokument einmal auf den Kopf, wenn man Glück hat, bloß auf die Füße, sondern dass man da eben selber für sorgen kann, dass diese Dokumente das beinhalten, was man selber irgendwie herausgefunden hat, dass man damit gut arbeiten kann. Das ist für viele Leute, auch in Deutschland, ein Mysterium, wie das zustande gekommen ist. Wenn wir jetzt so diese einzelnen Punkte anschauen, also im Vergleich zwischen jetzt den Prozessen bei uns, bei DIN und in einem anderen Land, gibt es da Sachen, wo du sagst, da sehe ich einen großen Unterschied? Zum Beispiel, es kann vielleicht nicht jede Person, die möchte, einen Normungsantrag einreichen oder vielleicht im Stakeholder-Involvement sind nicht alle angesprochen, sondern man konzentriert sich bloß auf eine bestimmte Gruppe oder solche Sachen?
Ja, also was ich verallgemeinern kann über die Länder hinweg, was ich auch schon von Kollegen gehört habe, die wiederum in noch anderen Ländern unterwegs waren, ist, dass in vielen Ländern viele Vertreter aus der Wissenschaft anwesend sind und dass es eher als was Wissenschaftliches gesehen wird. Wir arbeiten da mal etwas, aber diese Relevanz für die Wirtschaft teilweise dann nicht so gesehen wird. Und dass wir viel mehr in diese Business-Richtung gehen müssen und sagen müssen, die Leute müssen verstehen, dass es für sie ein wirtschaftlicher Vorteil ist. Denn nur dann möchten sie natürlich auch mitmachen. Das ist keine Dienstleistung für euch, fürs Ministerium, da ein Dokument zu schreiben, sondern der Bedarf muss auch da sein. Und ihr müsst rausfinden, was die Leute für Bedarfe haben, wo es denen unter den Nägeln brennt. Und dann Lösungen anbieten, die denken dann gar nicht an Normen. Und ihr müsst sagen, ah, jetzt, wo du mir dieses Problem berichtest, da muss ich sagen, da würde jetzt eine Norm oder ein Standard sehr gut passen. Und dann bringt man das zusammen. Diese Formate muss es eben geben. Und da muss auch der wirtschaftliche Nutzen viel stärker kommuniziert werden.
Auch da würde ich sagen, sind die verschiedenen Länder doch alle relativ ähnlich. Es geht uns ja auch immer wieder so, dass das nicht sichtbar wird. Vielleicht, um deine Ausführungen eben ein kleines bisschen zu konkretisieren oder zumindest das Beispiel ein bisschen greifbarer zu machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas entwickelt habe, ich habe ein neues Material, das kann irgendwas, was vorher noch kein anderes Material konnte, dann kann ich das natürlich draufschreiben. Dieses Material ist wirklich toll, glaubt mir, ich habe es ausprobiert. Und dann kann ich hoffen, dass die Leute mir glauben, dass ich das ausprobiert habe und dass das Material das wirklich kann. Da werden wahrscheinlich nicht alle Türen auffliegen. Wenn ich aber mir überlege, dieses Material kann etwas, das hat vorher noch kein anderes Material gekonnt. Das heißt, Es gibt jetzt vielleicht eine neuartige Prüfung, wie ich diese neue Eigenschaft nachweisen kann. Diese Prüfung gibt es noch nicht, weil ich bin die Erste, die das hinkriegt. Also entwickle ich jetzt eine Prüfung, mit der ich nachweisen kann, dass mein Material das wirklich kann. Und diese Prüfung mache ich jetzt auch nicht nur im stillen Kämmerlein und nenne sie meine beste Idee, sondern ich mache das zum Beispiel bei DIN, wenn ich in Deutschland sitze, und mache daraus eine Norm. Die schreibe ich nicht alleine, die schreibe ich mit anderen zusammen. Die ganzen Sachen zum Prozess von der Normung könnt ihr nachhören in Menschen sind keine Ameisen. Das ist der andere Podcast, weswegen der Ameisentalk Ameisentalk heißt, damit wir immer wieder darauf verweisen können. Deswegen gehe ich da jetzt nicht nochmal weiter drauf ein, aber später könnte ich dann auf mein Material draufschreiben. Dieses Material erreicht nach Prüfung nach Norm XY den Wert bla 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 oder besteht oder was auch immer ich dann da eben rausgefunden habe, wie man das benennt. Und dieser Vertrauensvorschuss, der da drin liegt, dass mein Material eine DIN-Prüfung besteht, also eine Prüfung nach einer DIN-Norm, nicht von DIN, DIN selber prüft nichts, aber eben nach einer DIN-Norm aufgebaute Prüfung. Das ist dann das, weswegen andere Türen aufgehen und Leute sagen, okay, dir vertraue ich jetzt, weil ich kann nachgucken, wie die Prüfung aussieht. Und ich kann nachgucken, welchen Kriterien dein Material genügt. Ich weiß, dass du dir das nicht alleine ausgedacht hast, sondern zusammen mit anderen, dass du auch nicht alleine den Nachweis erbracht hast, sondern zusammen mit anderen eine sogenannte vielleicht sogar Zertifizierung durchlaufen hast. Und das alles sind Schritte auf der sogenannten Qualitätsinfrastrukturkette, die du eben auch schon erwähnt hast, die eben dann dieses ganze Vertrauenssystem aufbauen. Und in einer idealen Welt kriegt man davon gar nichts mit. Sondern als Normalo geht man einfach in den Laden, kauft irgendwas und es passt magically. Oder es hält magically oder was auch immer, weil im Hintergrund die ganzen Leute damit beschäftigt sind, dafür zu sorgen, dass das so ist. Und das ist umständlich und nervig, aber wenn es fehlt, dann ist entweder Chaos oder man wird beschissen oder behumpst oder man kriegt minderwertige Qualität oder man wünscht sich, es wäre doch mal anders. Insofern, klar, muss man dann vielleicht ein paar umständliche Dinge durchführen, aber hinterher hat man halt auch was davon. Und das ist ja auch spannend, dass andere Länder sehen, okay, da gibt's ein Land, in dem jetzt aus ferner Sicht klappt alles, aus Innensicht, aus Deutschland muss man sagen, na ja, wenn ihr wüsstet, aber diese Sicht von basically klappt's da irgendwie, scheint ja dann doch sichtbar zu machen, dass eben so eine mühsame Infrastruktur, die man aufgebaut hat, die man etabliert hat, die man über die Jahre immer wieder verfeinert hat, um neue Technologien erweitert hat, veraltete Technologien wieder ein bisschen zurückgefahren hat und so weiter. Das ist mühsam, aber das macht natürlich diesen funktionierenden, hochwertigen Status aus.
Ja, gerade auf internationaler Ebene. Und das ist für die Länder ja noch viel wichtiger. Also hier in Deutschland gibt es ja auch viel mehr Handel auf bestimmter Ebene im Land. Bei den Ländern ist es ja so, dass Märkte denen teilweise verschlossen bleiben, da sie diese Qualitätsinfrastruktur nicht haben. Sie können ja nicht einfach irgendwelche Güter nach Europa exportieren, sondern da gibt es ja Hemmnisse, da gibt es ja Anforderungen. Das ist uns ja hier im Binnenmarkt oft gar nicht so an erster Stelle bewusst. Und für die hat es natürlich eine viel höhere Priorität. Teilweise ist es so, dass in Usbekistan viele Trockenfrüchte produziert werden, die in die Türkei exportiert werden und die dann einfach umgelabelt werden und dann weiter nach Europa kommen, weil die diese Hürden nicht alleine meistern können. Und dabei sollen natürlich diese Projekte im Gesamten helfen, zu zeigen, was gibt es denn für Anforderungen, was müsst ihr erfüllen? Und da sollen auch die einzelnen Partner im Land, die Unternehmen merken, okay, internationale Normung kann mir dabei helfen, dass meine Güter wahrgenommen werden, dass ich anderen leicht zeigen kann, was steckt denn hinter meinem Gut oder hinter meiner Dienstleistung? Was habe ich denn da genau gemacht? Wie bin ich denn dazu gekommen? Und was sind vielleicht Merkmale, ohne dass ich, wenn ich jetzt eine Norm anwende, ja unbedingt eine dritte Person brauche, die mir das zertifiziert, sondern das ist ja eigentlich wirklich nur das, die Anwendung der Norm und zu sagen, das habe ich so gemacht. Und das Verständnis, das haben wir ja schon gesagt, ist ja, das ist ja überall eine Herausforderung, dass wir darüber immer wieder aufklären müssen. Aber in den Ländern erlebe ich schon häufiger einen Aha-Effekt, auch wenn ich da mit Unternehmen oder Stakeholdern spreche, was ich auch tue bei bestimmten Veranstaltungen, dass die sagen, ja, irgendwie, ich brauche da Hilfe und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und das ist jetzt für mich toll, mal zu sehen, das ist ein Punkt, über den kann ich mich mal informieren. Und meine Message ist dann natürlich auch, ich habe dir jetzt weitergeholfen, aber in Zukunft kannst du dich hier einfach an deinen lokalen Ansprechpartner von deinem National Standards Body wenden, wir haben ja zusammen ein Training gemacht und diese Person hat alle Ressourcen und Zugriffe. Und das ist für die Person dann auch oft noch eine wichtige Erkenntnis. Hier kann ich mich an jemanden wenden, ich bin gar nicht jetzt alleine damit.
Ich schätze mal, dass das Umlabeln von den usbekischen Trockenfrüchten in der Türkei nicht einfach bloß ein anderer Stempel ist, sondern dass in der Türkei einfach gewusst wird, welche Anforderungen diese Trockenfrüchte erfüllen müssen, um auf den Markt zu kommen. Und die können das einfach nachweisen, während die Usbeken denken, irgendwie muss man zaubern, aber wir haben keine Ahnung wie.
Genau. Ja, und das ist auch in anderen Ländern so, dass es ganz oft darum ging, zum Beispiel in Aserbaidschan, wir machen viel Handel mit der Türkei, mit Russland, aber die EU, das ist für uns nochmal so ein Buch mit 7 Siegeln, das ist dann echt nicht ganz so einfach und da gibt es eben viele Dinge zu bedenken.
Spannend. Jetzt hast du vorhin noch ein anderes Land genannt aus einem komplett anderen Kontext, sowohl geografisch als auch kulturell, Namibia. Wie ist es da? Was ist das, genau das Gleiche? Ist komplett anders? Erzähl mal.
Ja, das ist für mich natürlich immer der spannendste Moment, wenn ich dann ankomme und merke, wie ist es denn hier wirklich? Weil das ist echt immer wieder anders und trotzdem finden sich natürlich Parallelen. Namibia ist zunächst mal ein sehr dünn besiedeltes Land, ne, nur ein paar Millionen Einwohner, gar kein Vergleich jetzt zum Beispiel zu Usbekistan. Das merkt man sofort, sehr ländlich geprägt. Aber trotzdem muss ich sagen, von den 3 nationalen Normungsinstituten, die ich jetzt wirklich näher kennenlernen durfte, mehrmals dort sein durfte, ist es das Normungsinstitut, was schon am weitesten ist. Also das hat mich sehr überrascht. Wir haben da eine enge Partnerschaft und die wird jetzt auch noch weitergeführt. Also nach Abschluss des Projektes arbeiten wir jetzt ganz spezifisch im Wasserstoffbereich weiter zusammen, um diesen Transfer zu gewährleisten. Also jetzt haben wir Wissen ausgetauscht, jetzt haben wir die Skills und jetzt gehen wir aber wirklich auch mal an Projekte, die beiden Seiten, ne, weiter im Sinne des Twinnings helfen und arbeiten da zusammen. Das ist ganz toll zu sehen. Aber das ist natürlich auch möglich, da die Voraussetzungen schon sehr gut waren. Da ging es wirklich dann nochmal drum, wie spiegle ich ISO-Prozesse, wie kann ich das ganze System noch einfacher handbar machen, wie kann ich zum Beispiel eine elektronische Dokumentenaustauschplattform bereitstellen, wo ja ISO mithilft, also dass ich nicht alles immer per Mail schicke und hinterher telefoniere, also wirklich diese ganzen Dinge, die den Alltag erleichtern, aber das Verständnis grundlegend über Normung, das fand ich, war schon sehr, sehr gut und es hat mich sehr positiv überrascht.
Und wie groß ist das Institut dort jetzt im Vergleich zu uns? Also wir sind ja die komplette DIN-Gruppe mit DIN Media, dem ehemaligen Beuth Verlag und DIN Software, demnächst war, glaube ich, auch anders, sind wir ja um die 700. Ist das dort ähnlich?
Also die Normungsinstitute sind natürlich viel, viel kleiner. Also wenn ich jetzt mal ganz grob verallgemeinern müsste aus den Zahlen, die ich so kenne, sind die Normungsinstitute, in denen ich bisher unterwegs war, haben um die 50 Personen. Und dazu ist noch sehr wichtig zu sagen, die machen nicht nur Normung. Die machen auch Zertifizierung, die kümmern sich auch um andere Themen. Das ist ja in Deutschland aus gutem Grund getrennt. Erst kommt die Normung, dann die Zertifizierung, denn wir normen nicht aus Selbstzweck, sondern es gibt einen Bedarf für eine Norm. Und wenn jemand dann möchte, kann er natürlich auch durch jemand Dritten noch bestätigen lassen, dass er die Anforderungen in der Norm erfüllt hat. Und das machen nicht wir. In anderen Ländern ist das allerdings anders und so auch dort. Das heißt, dort habe ich natürlich dann auch live mitbekommen, wie auch die anderen dafür zuständigen Organisationen für Metrologie, die PTB oder die DAX für die Akkreditierung, wie die dort auch tätig waren. Das heißt, für mich ist es auch immer ein großes Learning, nicht nur wie machen andere Länder das, sondern sogar wie funktioniert die Qualitätsinfrastruktur im Detail in der Kette. Na, das bekomme ich ja sonst im Alltag auch nicht so mit. Und ich habe in Namibia mit einer Kollegin aus dem schwedischen Normungsinstitut zusammengearbeitet. Das heißt, mal nicht mit einem Dini, sondern mit einer super tollen Kollegin, die schon sehr lange im schwedischen Normungsinstitut tätig ist, wo ich auch nochmal gelernt habe, natürlich sind wir uns sehr, sehr ähnlich in den Prozessen. Aber es gibt dann kleine und feine Unterschiede, die einem zu denken geben, wo man sagt, hey, warum machen wir es eigentlich nicht auch so? Und genauso versuche ich auch in diesen Ländern an die Sache ranzugehen. Also es ist nicht alles schlecht oder gut oder zu bewerten, sondern es gibt verschiedene Anwendungsfälle, wo man verschieden agieren muss und man sollte sich immer wieder hinterfragen, das, was ich tue, ist das eigentlich noch so passend? Kann man da Anpassungen vornehmen? Selbst wenn ich da bin, um zu beraten, ist das für mich nie einseitig, sondern auch für meine berufliche Weiterentwicklung, für mein Verständnis von diesem Gesamtsystem immer super hilfreich. Und deswegen mache ich das natürlich auch sehr gerne.
Hast du da ein konkretes Beispiel für das, was du gerade gesagt hast, dass du entweder von der schwedischen Kollegin oder von usbekischen, aserbaidschanischen oder namibischen KollegInnen irgendwas gesehen hast, wo du dachtest, Mensch, also das ist doch eigentlich total super, warum machen wir das nicht?
Also bei der schwedischen Kollegin waren das Details in der Entwurfsveröffentlichung, wo es ja viele kleine Schritte gibt. Wie lange ist der Entwurf online? Wie werden die Kommentare besprochen, die dann eingehen? Wir haben da ja eine Einspruchsberatung. Da gab es einfach so ein paar Details, wo ich dachte, wow, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Bei den Kollegen aus den anderen Normungsinstituten waren das natürlich viel größere Sachen, wo ich jetzt nicht immer unbedingt gedacht habe, das sollten wir jetzt so machen, sondern einfach, wo ich ja ganz andere Vorschläge machen musste auch. Zum Beispiel, es gibt ein Council von einigen ehemaligen Staaten aus der Sowjetunion, aus den sogenannten CIS-Staaten oder GUS-Staaten heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Genau, und diese GUS-Staaten haben ein Council, wo sie sich treffen, und das könnte man so ein bisschen wie CEN auf europäischer Ebene als Regionalnormungsbehörde verstehen, wo man mitarbeiten kann. Und für mich hat es natürlich auch länger gedauert zu verstehen, wie funktioniert das? Wer hat da das Sagen? Was hat das auch für eine Auswirkung? Und die Bereitschaft, darüber zu sprechen, war am Anfang auch nicht so groß. Also es war so ein bisschen ambivalent, irgendwie, ja, wir wollen das so machen wie ihr und toll. Und dann hat man aber doch immer viele russische Normen oder viele Normen aus diesem Bereich gesehen und darüber wurde gesprochen. Oder die wurden einfach so übernommen oder auch gar nicht übersetzt. Und da konnte ich dann nicht einfach sagen, nee, ignoriert das mal, wir machen hier nur ISO, das ist hier irgendwie nicht unser Ding, sondern musste mich da einarbeiten und das lernen, weil ich gelernt habe, dass es für die Wirtschaft in den Ländern einfach ein wichtiger Handelspartner auch ist, Russland, dass sie sich da gar nicht einfach lossagen können, dass die da eine wichtige Rolle spielen in einigen Komitees und dass wir das alles zusammenbringen müssen, dass es einfach eine kohärente Normungslandschaft werden muss. Und ja, das sind so Themen, wo ich unglaublich viel nochmal gelernt habe, so kann es auch funktionieren. Jetzt nicht unbedingt, das machen wir jetzt auch, sondern darauf gehe ich einfach ein. Und da presse ich jetzt keine Schablone drauf.
Das ist so spannend. Also für mich klingt das jetzt total spannend. Ich weiß nicht, ob es für euch da draußen auch so spannend klingt und ihr nur denkt, was ist das denn für Nerdy Talk? Was ist mir das denn egal, ob die Entwurfsveröffentlichung diesen oder jenen Weg geht? Ich weiß gar nicht, dass es das gibt. Bei uns ist ja so, die Prozesse haben ein Ziel. Und das Ziel ist nicht, dass DIN viel Geld verdient. Das Ziel ist auch nicht, dass wir so viele Dokumente wie möglich raushauen. Das ist überhaupt gar nicht das Ziel. Das ist das Gegenteil. Wir versuchen eher wirklich abzugrasen, gibt es hier wirklich die Notwendigkeit, dass es hier ein Dokument gibt? Und dann gibt es so bestimmte Prozesspunkte, die wir dafür eingeführt haben, um das eben abzuprüfen. Und da wir DINIs nie der Inhalt sind, können wir also auch nie sagen, das hier braucht die Welt wirklich und jenes braucht die Welt nicht. Das steht uns überhaupt nicht zu. Wir haben also Prozesspunkte, Prozessschritte, die wir benutzen, um eine Aussage dafür zu kriegen. Und zum Beispiel für diese Aussage, braucht wirklich jemand diese Norm? Ist der Kostenfaktor, ja? Also es kostet was, wenn man bei uns im Normenausschuss sitzt. Pro Person, pro Jahr kostet das was. Und das ist für uns das Messinstrument zu wissen, okay, es gibt tatsächlich eine genügend große Anzahl von Menschen, die bereit sind, Zeit und Geld zu investieren, damit es dieses Dokument gibt. Wenn es diese Bereitschaft nicht gäbe, wüssten wir, so richtig dringend braucht es eigentlich doch keiner. Und dann muss man es auch nicht erarbeiten, weil, wie gesagt, es geht nicht darum, so viele Dokumente wie möglich auf die Welt zu hauen. Und diese Entwurfsveröffentlichung, könnt mal gucken, es gibt auf www.din.de, gibt es das sogenannte Normentwurfsportal. Da findet ihr alle aktuellen Entwürfe. Jede Norm muss, bevor sie offiziell veröffentlicht wird, für 2 Monate als Entwurf veröffentlicht werden, damit jede Person, die dazu etwas zu sagen hat, etwas sagen möchte, das auch kann. Das heißt, ihr könnt jeden Entwurf in dieser Frist auf diesem Normentwurfsportal einsehen, komplett lesen und kommentieren. Ihr könnt hinschreiben auf Seite 17, da steht großer Blödsinn, da müsste Folgendes stehen, macht das mal. So, wenn ihr sowas geschrieben habt, dann heißt das für uns Einspruch und ihr werdet zur sogenannten Einspruchssitzung eingeladen. Da könnt ihr dann mit dem Gremium darüber diskutieren, was meint ihr, was meint das Gremium, habt ihr irgendwas missverstanden, hat das Gremium irgendwas nicht auf dem Schirm gehabt, wie auch immer, kann man jedenfalls miteinander reden und hinterher wurdet ihr gehört und konntet ihr eure Expertise mit in die Normung einfließen lassen. Ob jetzt euer Punkt 1:1 umgesetzt wird, ist was komplett anderes. Das hat einfach mit den Inhalten zu tun. Und das obliegt wiederum nicht uns, sondern den ExpertInnen im Normenausschuss. Und aus diesem Gesichtspunkt, dass wir dafür sorgen wollen, dass diese Dokumente wirklich gebraucht werden, dass die Inhalte versammeln, die aktuell und wichtig und technisch möglich und finanziell umsetzbar und wirtschaftlich sinnvoll und so weiter sind, sind diese ganzen Prozesse entstanden, dass wir alle Stakeholder einbinden, wenn sie denn wollen. Normung ist freiwillig, wir haben keine Polizeigewalt, wir können zu keinem sagen, ey, du siehst schlau aus, du setzt dich jetzt in diesen Ausschuss und bringst dein Wissen da rein. Wir können es euch immer nur sagen, was ihr davon hättet. Wenn ihr kommt, kommt ihr. Wenn ihr nicht kommt, kommt ihr nicht. Aber das Ziel von diesen Prozessen ist, dass es eben eine gewisse demokratische Legitimation der Dokumente gibt und eine kartellrechtliche Unbedenklichkeit dadurch, dass da eben nicht bloß zwei große Wirtschaftsverbände was schreiben können, sondern alle mit draufschauen. Und deswegen ist es auch so spannend, sich anzuschauen, wie machen das denn andere Länder, denn die haben sehr ähnliche Anforderungen. Gerade wenn wir so in Europa rumschauen und du das von Schweden erzählt hast, das ist ja quasi die gleiche Idee von, was soll Normung können? Das kann in anderen Ländern anders sein, wenn man jetzt Normung eher als wissenschaftliches Projekt begreift. Das ist total spannend, weil das ist bei uns wirklich gar nicht. Für uns ist es ja richtig schwierig, aus der Wissenschaft Leute dafür zu begeistern, in die Normung zu kommen, weil die sagen, ja, pff, macht ihr mal, das ist sowieso bloß Wirtschaft. Also das ist ja bei uns echt das Gegenteil. Insofern, das sind richtig spannende Überlegungen, da auch zu gucken, können wir irgendwie anders auf die Leute zugehen, dass die einen anderen Aspekt besser begreifen? Oder können wir einen bestimmten Prozess anders machen, dass der von außen leichter handhabbar wird? Oder für uns es einfacher wird, für euch außen bestimmte Dinge bereitzustellen? Oder so ähnlich.
Ja, auf jeden Fall. Das ist mir aufgefallen. Was wir immer ganz gut vermitteln können, ist diese Strukturiertheit. Da habe ich das Gefühl, da sind wir richtig gut drin. Diesen Prozess, weil wir ihn eben schon so lange machen. Wir wissen, in welchen Schritten macht man etwas? Wie organisiert man vielleicht auch das Personal in einer geeigneten Art und Weise? Was sind alles so Kriterien von der Kapazitätsplanung? Welche Kompetenz muss jemand haben, der etwas Bestimmtes macht? Das ist ja auch bei uns immer wieder in der Überlegung. Jemand, der ein Gremium managt, der braucht ja so viele Qualifikationen eigentlich. Eine Fachkompetenz, aber auch diese Konsensmanagement-Kompetenz und das Zuhören, das Vermitteln, das Projektmanagement, das zu gucken, ist alles pünktlich. Priorisieren, was muss als erstes gemacht werden, was als nächstes. Da sehe ich, dass das bei anderen Ländern noch so ein bisschen anders gehandhabt wird, dass zum Teil das auch eher so sachbearbeitermäßig ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man mit den Leuten wirklich interagieren muss, denen zuhören muss, ins Gespräch kommen muss, um dann auch erfolgreich zu sein oder diesen Job, glaube ich, gut machen zu können. Und die Schwierigkeit dieser National Standards Bodies ist ja wirklich oft leider erstmal ins Gespräch zu kommen. Da haben wir natürlich einen anderen Ausgangspunkt. Aber das vermitteln wir auf jeden Fall auch immer sehr viel. Wie kann man die Übersicht über diese ganzen Prozesse behalten und da Schritt für Schritt durchgehen?
Wenn du dir aus deinen Twinning-Projekten oder Beratungsprojekten was mitnehmen könntest aus jedem Land, eine Begebenheit, eine Eigenschaft, eine Art und Weise, die du dir einfach hier mit übertragen könntest, gibt es sowas? Und wenn ja, was wäre das?
Ja, auf jeden Fall. Also in Namibia diese Art zu lachen, die habe ich bei vielen Leuten beobachtet, die so fröhlich ist, dass ich dachte, dieses Lachen würde ich gerne öfters sehen. Das würde ich mir gerne mitnehmen in Bezug auf natürlich die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. In dem Land selber war ich auch einige Male, kann man natürlich viel sagen, was da landschaftlich toll ist, was es für tolle Tiere gibt. Aber jetzt in Bezug auf meine Arbeit ist das mir wirklich aufgefallen. In Usbekistan ist mir sehr stark die große Gastfreundlichkeit aufgefallen. Also jeden Mittag wollte jemand einen unbedingt zum Mittagessen einladen. Man machte sich Sorgen, kommen die gut in ihr Hotel, brauchen die einen Fahrer, die wollen in ein Museum, da muss doch noch jemand mitkommen und das organisieren, soll es noch ein Abendessen geben. Es gab dann noch den Leiter von dem einen Institut, der wollte dann am besten auch noch, dass wir auch noch sein Institut besichtigen, weil wir meinten, wir müssen jetzt zum Flughafen. Also man war total bemüht mit den wirklich wenigen finanziellen Mitteln, die dieses Normungsinstitut auch hatte. Also das ist wirklich in einem Zustand, der Wiedergeburt, könnte man gerade eigentlich sagen. Viele Stellen sind unbesetzt, es ist unklar, wo es hingeht. Es gibt einen neuen Direktor, es gibt wenig Mittel, es gibt gar keine aktiven technischen Komitees. Also die gründen sich erst gerade wieder, dass man da trotzdem so bemüht ist. Und das habe ich an vielen Stellen in Usbekistan wahrgenommen. Also diese Gastfreundlichkeit, das wurde uns auch nochmal bestätigt, das ist für uns ganz wichtig. Und da meinte ich, solltet ihr auf ein Study Visit mal kommen, dann kann ich euch versprechen, werde ich die besten Adressen in Berlin vorher raussuchen und sicherstellen, dass wir da gemeinsam hingehen. Und ich muss sagen, das ist mir auch in Aserbaidschan aufgefallen. Und auch als ich alleine dann noch gereist bin, diese Gastfreundschaft und dass man sich wirklich auch sicher gefühlt hat als Frau alleine. Das muss ich auch sagen. An anderen Stellen ist die Arbeitsweise dann wieder ein bisschen anders. Also man muss sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Und das merke ich ganz oft, dass es Kolleginnen schwerfällt, die neu in diesen Beratungsprojekten sind. Die Zeiten, das Zeitgefühl ist in vielen Ländern ein anderes. Also wenn man sagt, es geht um 14 Uhr los, dann sollte man sich nicht die Hoffnung machen, dass es vor 14.15 Uhr losgeht. Manchmal geht es dann auch einfach gar nicht los den ganzen Tag oder 3 Stunden später. Aber man sollte einfach ganz entspannt und optimistisch bleiben, denn am Ende der Woche fliegt man immer nach Hause und denkt, wow, wir haben so viel geschafft und hier ist der Spirit und wir gehen voran. Aber ich glaube, es gibt immer mal wieder so Verzweiflungsmomente, wo man denkt, oh, es läuft jetzt hier alles ganz anders. Also man muss wirklich sehr flexibel sein. Es bringt auch gar nicht, sich 1000 Folien vorzubereiten, sondern man muss eigentlich jeden Abend im Hotel nochmal ein neues Programm für den nächsten Tag machen, weil es wirklich eine gemeinsame Erarbeitung, ein Gespräch ist. Also ich glaube, als Person muss man auf jeden Fall flexibel sein, optimistisch, aufgeschlossen und das Wissen auch einfach ein bisschen parat haben. Also wenn man da einfach Erfahrung mitbringt und das gerne vermittelt, dann braucht man sich da auch gar nicht viel vorbereiten.
Man braucht also quasi ein flexibles inneres Qualitätsinfrastruktursystem, was die deutsche Messung durch Zeit und Pünktlichkeit ein bisschen ersetzt durch Menschlichkeit und Ergebnisbetrachtung.
Ja.
Mensch, schön. Gibt es noch irgendwas, was du uns mitteilen möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe?
Ja, also ich finde es ganz spannend, dass jetzt in Namibia dieser Weg gegangen wird, das auch weiter zu verfolgen und umzusetzen, diese Beratung, die ja erstmal auf Ebene bestimmter Institute stattfindet, da ich oft am Rande eben gemerkt habe, im Gespräch mit Stakeholdern, dass die gesagt haben, ja, aber wir wollen jetzt direkt ja kooperieren oder wir wollen mit deutschen Firmen in Kontakt gebracht werden oder Anforderungen einfach kamen, die jetzt nicht unser Arbeitsgebiet betreffen. Und da würde ich mich freuen oder ich freue mich, dass es schon ein Stück weit passiert, wenn es da einfach weitergeht, dass diese Projekte nicht nur für die Dauer von 3 Jahren, sag ich mal, betrieben werden, sondern wirklich nachhaltig weiter betrieben werden.
Namibia gehört mit zur grünen Wasserstoffkooperation, ne, die Deutschland genau. Jetzt angestrebt hat in verschiedenen Ländern.
Genau. Mhm. Und wo wir als DIN auch maßgeblich mitgewirkt haben und Vorschläge gemacht haben. Von daher bin ich da sehr gespannt, was sich ergibt. Und da wissen wir, dass das sozusagen das Wissen noch frisch ist und dass es nahtlos weitergeht.
Wasserstoff ist bei uns ja auch ein riesiges Thema. Und zwar war das die Folge mit Lydia Vogt. Die nehmen wir nach dieser auf, aber strahlen sie vorher aus. Deswegen wisst ihr jetzt hoffentlich schon, was Lydia dann erzählt haben wird. Wir beide wissen es noch nicht. Liebe Amelie, ich danke dir sehr, dass du gekommen bist und uns von diesen wirklich anderen Reiseerfahrungen erzählt hast. Sowohl als Urlaubsreise anders, als auch als Normungsreise anders. Denn das ist doch echt eine komplett andere Art, ein Gremium irgendwo zu leiten am anderen Ende der Welt oder ein Normungsinstitut zu unterstützen. Herzlichen Dank für die Einblicke.
Ja, sehr gerne.
Ameisentalk ist ein Podcast von DIN Young Professionals. Euer Host ist Amelie Leibrand. Sie und all ihre Gäste sind Mitarbeitende bei DIN, Deutsches Institut für Normung. Schnitt, Ton und Musik von mir, Simon Konze, das Konzentrat Dresden. Grafische Gestaltung, Büro Hohecker, CO Weißraum Berlin.